Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Film 701, Sternberg, Frau Dietrich, 195, Aufnahme 3.
Das geht doch so nicht, verstehst du das nicht? Wir wollen wieder den euren Quatsch singen, nicht? Den kannst du.
Wer wird entweinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke...
Die Probeaufnahmen sind natürlich toll, weil sie Marlene noch so die originale Berliner Marlene eigentlich zeigen. Weil es ja ist ja die Geschichte dahinter ist ja bekannt. Also ne, das ist alle Schauspielerinnen wollten eigentlich diese Rolle haben und warum hat sich Sternberg für diese Frau entschieden? Ja. So, das kann man natürlich an so Probeaufnahmen ganz gut. Die Berliner, sie ist frech, sie ist sehr souverän und sie kann singen.
Zeit für ein wenig Marlene Dietrich.
Ja. Dürfen wir erfahren, wohin Sie jetzt reisen und was Sie vorhaben?
Ich fahre nach Warschau und singe dort für 3 Tage, 2 Vorstellungen am Tag.
Und dann haben wir jetzt ab hier geht es dann los mit Marlene Dietrich und da haben wir ja nur einen Bruchteil ihres Gepäcks. Ja. Natürlich alle mit ihrem Monogramm, Schrankkoffer nur für Schuhe, Hüte sowieso, ist ja klar, aber wirklich bemerkenswertes Gepäck, mit dem sie da gereist ist, das muss man halt auch erstmal gemanagt kriegen. aber damit war der Status auch schon sofort gesetzt. Ja.
Schauspiellegende, Stilikone, der blaue Engel. Vielleicht auch der größte deutsche Filmstar überhaupt. Dieses Jahr steht Marlene Dietrich wieder einmal im Mittelpunkt mehrerer Filmveranstaltungen, nicht nur in Deutschland, auch international. Zurzeit zum Beispiel beim besonderen Il Cinema Ritrovato Festival in Bologna, das sich nur der Filmgeschichte widmet. Dort gibt es eine eigens kuratierte Marlene Dietrich-Reihe, in der auch noch kaum gezeigte Privataufnahmen von der Dietrich präsentiert werden. Ihr gewaltiger Nachlass. Über 25 Tonnen Material, der lagert ja bei der Kinemathek in Berlin, die Reihe in Bologna auch konzipiert hat. Mehr Marlene geht kaum.
Das hier ist übrigens ein Kostüm, was wir hier in Schwarz haben, was da jetzt eben in Weiß zu sehen ist, wo leider der Kopfschmuck fehlt. Das ist aus The Devil is a Woman, der letzte von Sternberg-Film.
Marlene Dietrich, die Preußin. Marlene Dietrich, der Revue-Star der 20er Jahre in Berlin. Marlene Dietrich, die Mode-Ikone. Marlene aber auch als Frau, die wusste, wie man sich selbst inszenieren muss.
Eigentlich geht es hier vorne schon los. Die ersten Fotos sind ja alle unter der künstlerischen Oberleitung von Sternbergs entstanden. Das hatte er sich vertraglich sichern lassen. Also hat er die Oberleitung gehabt, auch was die Ausleuchtung angeht. Ist ja sehr berühmt, dass er immer dieses Kielicht von oben gesetzt hat, ganz, ganz hartes Licht direkt von oben, wodurch dann halt hier die Wangen so schmal wirken, die Wangenknochen betont werden. Auch ihre Nase wirkte dadurch gerade, also ein kleines bisschen Himmelfahrtsnase, das wurde dadurch kaschiert. Und die Dietrich hat da halt sehr aufgepasst.
Wenn die beste Freundin mit der besten Freundin.
Marlene Dietrich als bisexuelle Frau und Mutter, als queerer Star in einer Zeit, in der das alles andere als selbstverständlich war.
Dann haben wir natürlich auch die entsprechenden Liebesbriefe. Ja. Ich meine, das muss man auch sagen, sie hat das auch hingekriegt. Auf so einem Foto sind dann 3 Liebhaber von ihr gleichzeitig drauf. Aber
wussten die denn voneinander? Ja, auf diesem Foto zum Beispiel?
Ich tippe mal, ja, so wie die Blicke aussehen. Also natürlich gab es auch Eifersüchteleien, klar.
Und Marlene, die Widerstandskämpferin auf Seiten der Amerikaner und der Alliierten gegen Hitler-Deutschland, das sie ja eigentlich zum großen Star machen wollte.
Also es gab ja verschiedene Versuche, sie nochmal wieder zurückzuholen und die sind ihr da enorm entgegengekommen. Also zwischendurch auch wurde wirklich in der deutschen Presse dann auch wieder positiv über sie berichtet. Als sie dann die amerikanische Staatsangehörigkeit angenommen hat, war es dann irgendwie dann durch das Thema. Ne? Aber davor hat man immer wieder versucht, sie nach Deutschland zu holen. Aber das ist hier vielleicht auch nochmal ein interessantes Foto. Da sieht man sie nämlich zusammen mit Leni Riefenstahl, die wir ja hier in der Ausstellung ein bisschen als Antagonistin haben, weil das natürlich auch immer interessant ist, wenn man auf Geschichte blickt, was war damals absehbar, in welche Richtung würde es sich entwickeln. Ne? Marlene geht nach Hollywood, steht auf der anderen Seite und Leni Riefenstahl macht in Deutschland Großkarriere im Nazistaat.
Später sitzen Christina Jaspers und ich über dem Potsdamer Platz blickend in den Büroräumen der Kinemathek und sprechen noch weiter über Marlene Dietrich und wieso gerade diese Frau immer noch cool und modern und aktuell ist.
Was fasziniert Sie persönlich an Marlene Dietrich?
Marlene fasziniert mich tatsächlich immer wieder neu und auch ein bisschen anders. Also mit dem hängt vielleicht auch mit dem eigenen Lebensalter zusammen. Ich habe mich jetzt gerade noch mal wieder sehr intensiv mit ihr beschäftigt und muss sagen, dass ich schon die Stärke ihrer Persönlichkeit enorm bewundere. Also die Disziplin, die sie aufbringt, um die Person zu sein, die sie gerne sein möchte.
Für das Cinema Ritrovato Festival in Bologna haben Sie jetzt eine Reihe kuratiert und ich fand es interessant, dass Sie diese Filme, die zum Teil ja auch sehr bekannt sind, überhaupt die Beschäftigung mit ihr unter den Stichpunkt oder den Begriff Disruption stellen. Ne? Wie hat Marlene Dietrich in ihrem Leben denn Konventionen herausgefordert oder, um Disruption zu benutzen, Normen auch gesprengt? Ja?
Ja, ich glaube, das war ihr zum Teil gar nicht so bewusst, sondern das hat sie einfach ganz selbstverständlich gelebt im Alltag. Aber andererseits hat sie sehr oft in ihrem Leben großen Mut bewiesen und insofern war sie durchaus auch eine Kämpferin, die für was einstand. Und das findet sich sowohl im Privatleben als auch in ihren Filmen.
Jetzt meint man schon viel zu kennen über Marlene Dietrich, sie ist ja auch schon leider lange tot. Aber sie zeigen jetzt auch private Aufnahmen, wo man Marlene Dietrich in Anführungsstrichen auch als Regisseurin ihrer selbst im privaten Raum sehen kann. Was sind das für Bilder? Was erzählen Sie uns auch über Marlene?
Ja, das ist wirklich schön, die Home-Movies zu sehen, erstmals auf einem Festival auf der großen Leinwand. Das sind Privataufnahmen, die sie von den 30ern bis Anfang der 40er Jahre gemacht hat mit so einer kleinen Kamera, 16 mm. Und die zeigen den Star privat, natürlich mit Freundinnen und Freunden. Und da hat man eine ganz vertraute Atmosphäre. Man sieht einfach natürlich, wie der Blick wandert, also wie sie andere Personen anschaut, auch oft Liebhaberinnen und Liebhaber mit einem sehr begehrlichen Blick, wie die mit ihr scherzen, wie die agieren. Und wir haben auch gleichzeitig noch Aufnahmen, die sie am Set gemacht hat. Das heißt, wir haben auch noch Making-of-Aufnahmen, Behind-the-Scenes-Aufnahmen, die man so noch nicht kannte.
Sie haben ja gesagt, dass Sie regelmäßig auch Touren machen durch die ständige Ausstellung hier. Wie merken Sie, wenn Menschen, die jetzt vielleicht nur grob interessiert sind, die jetzt keine Filmwissenschaftler sind oder keine Filmkritikerin sind, wie reagieren die auf Marlene Dietrich? Was haben Sie da in Ihrer Erfahrung jetzt auch als Kuratorin gemerkt?
Es ist eigentlich mal wieder spannend zu sehen, dass Marlene Dietrich auch bei jungen Leuten immer noch sehr gut, ich sag jetzt mal, funktioniert. Also, dass sie einen hohen Wiedererkennungswert hat. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass sie ihr Bild selber so kontrolliert hat, also ihr Image, ihr Outfit, ihr Style. Sie war eine Stilikone. Ja? Also, sie hat Kleidung getragen wie niemand vorher. Und das funktioniert bis heute tatsächlich. Man sieht, dass natürlich ja, Stars wie Madonna und so weiter sie kopiert haben. Auch als Werbebild funktioniert sie bis heute. Und da merkt man sofort, wer sie sieht, reagiert eigentlich emotional sofort auf das Bild.
Und dann ist noch der Aspekt ihrer Bisexualität, ihrer Queerness, was ja heute viel offener oder viel direkter verhandelt wird als damals. Also die Frage ist auch, war sie sich ihrer Vorbildfunktion dahingehend bewusst, dass sie vielleicht auch für viele queere Menschen, die sich nicht outen konnten damals, eben dann doch eine war, wo man sagt, die Marlene, die ist das, ist vielleicht doch nicht so schlimm.
Ja, Marlene Dietrich ist ja in Berlin schon in den 20er Jahren in Revues aufgetreten, hat das Lied von meiner besten Freundin gesungen und damit also ganz klar eine lesbische Konnotation sozusagen eingebracht, ist in Herrenkleidung aufgetreten und hat das ganz bewusst auch als Provokation eingesetzt. In ihrem ersten Hollywood-Film in Morocco küsst sie eine Frau, ist der erste lesbische Kuss in einem Hollywood-Film, hat sie wirklich Filmgeschichte mitgeschrieben und zwar sehr bewusst. Das ist kein Versehen. Josef von Sternberg, ihr Regisseur, hat das natürlich inszeniert, aber es heißt, die Idee des Kusses kam von ihr. Und sie ist auch später in Hosen aufgetreten für PR-Auftritte, zum Teil auch entgegen der Intention ihrer Studios hat sie sich damit durchgesetzt. Ihr ganzer Freundeskreis war natürlich wirklich sehr queer, schwul, lesbisch. Sie selber hat ihre Bisexualität nicht versteckt. Ich glaube, das war ihr sehr bewusst.
Vor der Kamera war sie jahrzehntelang auch ein Sinnbild für Schönheit. Und ich glaube, dass sich selbst inszenieren war ihr wichtig. Das haben Sie ja schon erwähnt. Welche Bedeutung hatte Schönheit für Sie, schön zu wirken, schön auszusehen?
Ja, es gibt von ihr einen Text über Schönheit, in dem sie sagt, der Schönheit wird viel zu viel Wert beigemessen, gerade für junge Frauen, das sei ganz schrecklich, dass sie sich nur übers Äußere definieren. Das ist natürlich so ein bisschen zwiespältig zu beurteilen, wenn man sieht, wie viel Aufwand sie betrieben hat, um bis ins Alter schön zu bleiben. Also da gab es mechanische Tricks, ja, mit Tapes hat sie ihren Körper geformt, auch ihre Haare zurückgestrafft, mit ganzer Haut, Gesichtshaut gut aussah. Und sie hat natürlich dann auch Retusche betrieben, sie hat die Ausleuchtung kontrolliert, also eigentlich alle Elemente, um selber ewig schön oder ewig jung zu sein, hat sie eigentlich kontrolliert. Insofern war sie in gewisser Hinsicht selber davon abhängig.
Vor knapp 30 Jahren kam der Nachlass von Marlene Dietrich hierhin, muss man sagen. Und bei Nachlass stellt man sich vielleicht vor, ein paar Kisten mit Büchern, ein paar Fotoalben. Das waren hier, wenn mich die Zahl nicht täuscht, fast 25 Tonnen an Material. Ist das alles schon erschlossen oder entdeckt man immer noch etwas Neues aus dem Leben und aus dem Nachlass von Marlene Dietrich?
Ja, das ist wirklich also einer der größten Nachlässe, die ich überhaupt kenne weltweit. Also weil sie einfach alles aufgehoben hat, auch nicht immer korrekterweise, die Sachen nicht an die Studios zurückgegeben hat, ihre ganzen Kostüme aufbewahrt hat, wahnsinnig viele Korrespondenzen geführt hat. Also es ist wirklich eine bedeutende Sammlung und tatsächlich entdecken wir da auch immer noch Dinge drin. Es ist aber auch, die Sammlung wurde auch immer noch mal angereichert. Also es sind auch von außen noch Dinge an uns herangetragen worden. Zum Beispiel von der Familie ihres Ehemanns Rudi Sieber sind zum Beispiel noch Dokumente hinzugekommen. Das heißt, so ein Archiv wächst ja auch immer und es wird natürlich immer wieder neu erschlossen. Man kann heute mit KI zum Beispiel auch Personen identifizieren, bei denen man früher gar nicht wusste, wer es war. Also insofern können wir immer wieder noch neue Geschichten erzählen.
Vielen Dank, Frau Jaspers, für Ihre Zeit und vielen Dank und viel Erfolg mit Marlene.
Ja, vielen Dank. Also alle sind natürlich herzlich eingeladen, nach Bologna zu kommen und diese Filmreihe zu sehen oder bis Ende Oktober nochmal zu uns ins Museum für Film und Fernsehen in den großen Bereich zu Marlene Dietrich, denn dann schließt unsere ständige Ausstellung.
Vielen Dank.